Echt evangelisch, das ist natürlich ein Satz, über den man, wer weiß, was alles reden kann. Aber zum Glück sagt unsere Vision ein bisschen mehr aus als einfach nur echt evangelisch, weil das wäre auch eine dämliche Feststellung, weil wenn wir die echt evangelischen sind, was sind dann die anderen? Deswegen mal einen kurzen Blick auf die Aussagen, die unter diesem echt evangelisch zusammengefasst sind. Da heißt es, wir bekennen uns zum dreieinigen Gott, wie er in der Bibel bezeugt wird, erkennen die Bekenntnisschriften und Ordnungen unserer Kirche an und bringen uns aktiv in den Diskurs um die Erneuerung und Zukunftsfähigkeit unserer Kirche ein. Unsere Gemeindeglieder sind zugleich Glieder der Badischen Landeskirche. Wir binden uns in die Strukturen unserer Kirche ein. Okay, das klingt gar nicht so wie gottesdienstliche Sprache, sondern irgendwie mehr wie so ein, weiß nicht, Verlautbarungstext. Aber ich denke, aus dem Entschluss heraus, dass eine Gruppe von Leuten, die eine neue Gemeinde starten will, eine evangelische Gemeinde sein will, sind diese Aussagen verständlich. Die erste Angst der Kirche ist ja, woran glauben die und was werden die dann jetzt da propagieren in ihrem neuen Zirkeln? Da deutlich zu machen, wir stehen in den Bekenntnissen drin und erzählen da nicht irgendwelche komischen Sachen. Spaghetti Monster wird bei uns nicht angebetet, auch wenn wir vielleicht gerne Spaghetti essen. Das zweite ist, was da drin steckt, ist, warum wollen wir unbedingt eine neue Gemeinde gründen? Weil uns in besonderer Weise auf dem Herzen diese Zukunftsfähigkeit liegt. Und trotzdem aber wollen wir wirklich richtiger Teil der evangelischen Kirche sein. Das heißt, wir haben keine extra Mitglieder, sondern die Leute, die bei uns Mitglied werden, die sind Mitglieder der Badischen Kirche. Und ja, da gibt's gar nicht so viele Überraschungen. Jetzt ist der Auftrag dieses Gottesdienstes, so eine Formulierung irgendwie mit einem Bibeltext in Verbindung zu bringen. Jetzt habe ich unter evangelisch geguckt, da kommt in der Bibel nicht viel vor. Und dann habe ich eine Weile überlegt, was für ein Text würde gut passen und habe dann einen Text gefunden, wo jemand, finde ich, etwas ein bisschen Ähnliches erlebt wie das, was in diesem Text sich widerspiegelt. Und dieser Text stammt aus dem ersten Buch Mose, Genesis 28, und das handelt von Jakob, dem Bruder von Esau, und der gerade seinen Bruder betrogen und belogen hat und seinen Vater und gleich mit. Die Mutter hat das alles eingeleitet. Und jetzt ist er auf der Flucht, weil der Betrug aufgeflogen ist und weil Esau bekannt ist als ein Mann, der gerne auch mal etwas fester zuhaut und wenn es sein muss, auch ein bisschen mehr als nötig. Jakob zog aus Beersheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten Ort, wo er übernachtete. Denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich unaufhaltsam ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte, wirklich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Furcht überkam ihn und er sagte, wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Hier ist ja nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Vier Gedanken möchte ich euch aus diesem Text mitgehen, die in Bezug auf die Gemeindevision echt evangelisch sind. Das erste ist unsere Vergangenheit. Interessanterweise stellt Gott sich hier dem Jakob nicht vor als ich bin der Schöpfer, ich bin der Herr der Herrscher, ich bin der, der alles im Griff hat. Ich bin der, der genau mitgekriegt hast, wie du deinen Bruder und deinen Vater belogen und betrogen hast. Ich bin der, der dafür sorgt, dass du heile nach Hause kommst, sondern er stellt sich vor als der Gott Abrahams und Isaaks. Also als der Gott seiner Väter. Und diese Väter haben mit Gott eine Erfahrung gemacht. Und Jakob hat davon gelernt. er hat von dieser Tradition gelernt, und wenn man ihn ein bisschen näher anguckt und ein bisschen wegguckt von dem, dass er auch ein ganz schön abgezackter Socke war, war er jemand, dem die Tradition und das Gut, Traditionsgut der Väter sehr wichtig war. Anders als Esau, der mehr so ein Abenteurer-Typ war. Ich glaube, heutzutage würde Esau eher so Jack Wolfskin tragen und so in der Wildnis rumlaufen oder so. Und Jakob, weiß ich nicht, was er tragen würde, aber es wären gediegene Stoffe. Ich weiß nicht, keine Ahnung, whatever. Also, das sind sehr unterschiedliche Leute. Und Jakob ist diese Tradition wichtig. Und jetzt stellt sich Gott vor als der, der Abraham und Isaak schon begegnet ist. Jakob weiß von Gott über das Wissen seiner Väter und Vorväter. Und ich glaube, da berührt sich das ganz eng mit vielen dieser Aussagen, die wir in dem Video gesehen haben, die gesagt haben, ich bin irgendwie evangelisch aufgewachsen. Einer hat ja sogar gesagt, ich bin evangelisch geboren. Was irgendwie, weiß nicht, wie so eine evangelische Geburt ist, die ist wahrscheinlich nochmal ganz anders. Wahrscheinlich nicht Weihrauch zum Desinfizieren genommen oder so, keine Ahnung. Irgendwie, da ist man direkt drin. Ja, es gibt auch andere, die sagen, ich bin katholisch erzogen, geboren worden, ne? Und daraus nehmen die ihre Kraft. Und ja, Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht, das, was man so als Mensch mitmacht, wenn man als Kind von evangelischen Eltern aufgezogen wird und was man da so mitkriegt. Und ich meine, hier einige Eltern haben ja Kinder, die schon eine Menge wissen über Kirche, weil sie dauernd im Gottesdienst rumhängen. Denn wenn ich überlege, wie viele Gottesdienste meine Töchter da schon durch haben, das reicht wahrscheinlich bei anderen Menschen für zwei Leben oder so. So geht es Jakob auch. So wie diese Evangelischen in diesem Video. Dass er alles kennengelernt hat, dass er schon weiß, wie das läuft. Der kennt schon die biblischen Geschichten. Na gut, er kennt noch nicht das Neue Testament, aber er weiß schon, wie das damals beim Abraham war und Noah. Und das hat er alles irgendwie schon mitgekriegt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jakob fängt mit seinem Weg mit Gott nicht bei Null an. Er ist nicht der Erste, sondern da gab es schon Leute vor ihm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade auch für eine Gemeinde, wenn sie sich neu bildet oder wenn man Sachen grundlegend neu anfangen will, dass man sich nicht für das ultimativ Neueste und Beste hält. Wir leben heute in einer Zeit, wo oft der Spruch als Argument rüberkommt, das kann man heute nicht mehr so tun. Das bedeutet ja eigentlich automatisch, heute ist am besten. Und das halte ich für einen total naiven Spruch. Menschen haben schon seit Jahrhunderten mit Problemen und Dingen gekämpft, die wir genauso haben. Und zu wissen, wir stehen in einer Tradition. Jakob, ich stehe in der Tradition des Gottes Abrahams und Isaaks. Wir stehen in der Tradition evangelisch. Bedeutet für uns, wir sind nicht die Ersten, die ringen. Wir sind nicht die Ersten, die Zweifel haben. Wir sind nicht die Ersten, die Erfolgserlebnisse haben. Sondern es gab welche vor uns und wir verdanken ganz, ganz viel von dem, was wir können und wissen heute, denen, die es vor uns, ja, vielleicht auf eine harte Art und Weise lernen mussten. Und wir haben Freiheiten und Möglichkeiten, die nicht wir uns erkauft haben, sondern die unsere Vorfahren uns erkauft und erarbeitet haben. Und deswegen ist es gut, sich in eine Tradition zu stellen, wie in unserem Falle jetzt zu sagen, wir sind evangelisch. Aber genauso gut kann es auch richtig super sein, zu sagen, hey, wir sind katholisch. Und wir nehmen diese Tradition wahr. So, wie Gott sich Jakob vorstellt, nicht als der neue Gott, der jetzt gerade mal da ist und alles neu anfängt, sondern als der Gott Abrahams und Isaaks. Der zweite Punkt, unsere Gegenwart. Obwohl Jakob ja davon gehört hat, dass es den Gott Abrahams und Isaaks gibt, und obwohl er weiß, dass sein Großvater ja irgendwie so ein Gespräch mit Gott hatte, wo Gott ihm sagt, ich will, dass du dich aufmachst und in das gelobte Land zieht, ist er anscheinend dann doch überrascht, als Gott zu ihm redet und sagt, ja wirklich, Mensch, hier ist ja ein Ort, wo Gott redet. Und das ist auch eine spannende Sache, gerade für Menschen, die vielleicht auch in christlicher Tradition aufgewachsen sind, nämlich das Erleben, wenn Gott tatsächlich zu mir redet. Wenn ich mein Wissen über Gott nicht beziehe von anderen und was andere erlebt haben, sondern aus einer eigenen Begegnung, aus einem eigenen persönlichen Glauben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen von dem, was wir von den Menschen vor uns gelernt haben, was uns aus unserer Vergangenheit mitgegeben wird, daraus müssen wir etwas machen, was wir unser eigenes nennen können. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und hier an dieser Stelle sehen wir meiner Meinung nach, wie Jakob daraus sein eigenes macht. Es ist der Gott Abrahams und Isaaks, aber in diesem Moment, wo Gott ihm begegnet und zu ihm redet und ihm diese Verheißungen gibt, wird Gott, dieser Gott Abraham und Isaaks, auch der Gott Jakobs. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Element, was wir in unserem Leben auch brauchen. Und das kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Vielleicht wirklich, dass man ein besonderes Erlebnis hat, wo man spürt, das ist mein Gott. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass man es im Lebensvollzug immer realer spürt, dass Gott eine Gegenwart ist. Aber ich glaube, der persönliche Glaube ist das eigentliche Ziel Gottes mit den Menschen. Denn wenn Gott uns von ganzem Herzen liebt, möchte er, dass wir mit ihm leben, nicht weil unsere Vorfahren es getan haben oder weil man es so macht, sondern weil es eine persönliche, individuelle Beziehung gibt. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Auslöser für die Reformation, dass es Menschen gab, die in der Tradition standen, die aber trotzdem spürten, ich sehne mich nach einer eigenen Beziehung zu Gott, nach einem individuellen Erlebnis. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Auslöser der Reformation, dass Menschen sich auf den Weg gemacht haben, gesagt haben, das Tradierte allein reicht mir nicht, sondern ich will da noch näher ran an Gott. Und deswegen ist diese Idee des persönlichen Glaubens meiner Meinung nach eine Idee, die wir sowohl bei Jakob finden, wo Gott ihm begegnet und er den persönlichen Glauben erlebt, als auch der Reformation. Und das ist auch ein Ziel unserer Gemeinde. Der dritte Gedanke, die Zukunft. Jakob hat sich aufgemacht, einen neuen Weg zu finden. Er musste von zu Hause weg, okay, er hat sich das irgendwie vergurkt. Und es ist nicht so ganz einfach mit ihm, er ist irgendwie anders als Isaak und Abraham. Isaak, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht über den meckern, aber der kommt in der Bibel so ein bisschen luschig rüber. Der macht irgendwie nicht so richtig das Eigenes. Der Abraham hat sich noch aufgemacht, der Isaak führt nur fort. Aber der Jakob ist irgendwie ein Typ, der hat Eigeninitiative, wenn auch nicht immer die optimalen Ideen, was man machen könnte. Aber er ist ein eigener Typ. Und er macht sich dann auch wieder weiter auf, diese neue Weg und diese neue Welt zu finden. Und darum geht es, glaube ich, auch mit unserem persönlichen Glauben zu sehen, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Wo gehe ich hin? Und das ist wichtig für uns als einzelne Menschen und das ist wichtig für uns als Gemeinde. Und auch das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt der Reformation. Denn die Reformation ist nicht irgendwann geschehen, sondern die Reformation ist meiner Meinung nach geschehen in einer Lebenssituation, in der sich im ausgehenden Mittelalter ganz viele Dinge verändert haben. Und unter diesem Druck der Veränderungen passten so manche alte kirchlichen Strukturen nicht mehr. Und es musste sozusagen eine Erneuerung geben, die eine neue Freiheit gibt, Dinge anders anzugehen. Und dem Christentum sozusagen für die nächsten kommenden 300 Jahre, 400 Jahre, 500 Jahre einen Drive zu geben, der funktioniert. Und ich glaube, dass wir jetzt in unserer heutigen Zeit auch an einem Punkt stehen, wo wir nicht vielleicht so eine rasante Reformation brauchen, aber wir ganz konzentriert gucken müssen, wo sind die Möglichkeiten für uns als Kirche in unserer heutigen Zeit, Menschen zu begegnen und Menschen auf sinnvolle Art und Weise den Glauben nahezubringen und ihm die Möglichkeit zu geben, einerseits in die Tradition hineinzuwachsen, so wie es Jakob getan hat, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit zu geben, einen persönlichen Glauben zu entwickeln. Mein letzter Gedanke. Was haben wir denn davon, wenn wir diese Berge von altem Wissen unserer Vorväter und Vormütter so haben? Und dieser vierte Gedanke, den habe ich überschrieben, Gott ist unser Fels. Das kam in einigen Liedern auch vor. Es kommt auch im Grunde genommen in dieser feste Burg ist unser Gott vor, ne, weil so eine Burg, die wird nicht aus Pappmaché gebaut, sondern aus dicken, festen Felsen. Und manche von den Liedern der Reformation klingen so martialisch nach Krieg und nach Auseinandersetzung und so. Und wenn wir die heutzutage mal singen und denen begegnen, denken wir, oh meine Güte, was sind das für Bilder oder so. Aber wir vergessen, glaube ich, wie stark die Auseinandersetzungen damals waren und wie stark der Umsturz innerhalb der Gesellschaft war und wie massiv die Kriege waren, dass ganze Landstriche entvölkert wurden. Sowohl vom Krieg als dann auch natürlich mit dem, was hinterherzieht von der Pest. Und dass in all diesen Situationen, wo Menschen tatsächlich wirklich geglaubt haben, jetzt geht die Welt unter, weil so Schlimmes hat noch nie einer vor uns erlebt, in dieser Situation sehen wir in ganz vielen Liedern der Reformation, dass die Texter dieser Lieder sagen, und trotzdem halte ich an Gott fest und ich konzentriere mich ganz auf Gott. Und manche Bilder sind vielleicht unter Umständen für viele Christen aktueller denn je. Zum Beispiel die Strophe aus dem Lutherlied, wo es heißt, naja, und wenn sie mir Frau und Kinder und Hof nehmen, dann auch nicht so schlimm, denn ich habe dich. Eine knallharte Aussage, aber wie viele Leute haben das in dieser Welt innerhalb der letzten 2, 3, 4 Monate erlebt? Dass ihnen alles genommen wurde. Diese Bilder sind vielleicht manchmal aktueller denn je, nur wir sind zufälligerweise in diesem Auge des Sturms, wo es hier in Deutschland so ruhig hergeht und wir alle so sozial noch einigermaßen ausgewogen sind. Und wenn wir eins mitnehmen können aus dem Bewusstsein der Reformation und unserer Vorväter und Mütter, ist es, dass Gott ein Fels ist, der uns tragen kann, auf den wir uns verlassen können. Und das ist eine Aussage, die wir bei diesen Vorfahren sehen können. Und es ist wichtig, diese Aussage zu sehen und mal deutlich wahrzunehmen. Aber letzten Endes müssen wir auch das selber erleben. Beides gehört dazu. Aber das können wir aus unseren Vorvätern der Tradition sehen, dass sie darauf vertraut haben, dass Gott ein Fels ist und dass in den unruhigsten Zeiten er einen Weg weiß. Und ich bin mir sicher, dass es auch für unsere heutige Zeit und auch für unsere evangelische Kirche gilt. Dass Gott der Fels ist, auf den wir uns verlassen können. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt eine kurze Stille machen und dass ihr einmal überlegt, was verdanke ich sozusagen meinen Vorfahren, meinen Eltern? Was haben sie mir auf dem Weg mitgegeben, wo ich sagen kann, da bin ich froh drüber? Vielleicht ist das tatsächlich, dass wir euch in den Kindergottesdienst geschleppt haben oder dass ihr den Glauben kennengelernt habt. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Vielleicht haben eure Eltern auch gar nichts mit Glauben zu tun gehabt. Aber nehmt euch einen Augenblick Zeit und überlegt mal, fällt euch eine positive Sache ein, wo ihr sagt, ja, das war etwas Gutes, was ich von meinen Eltern aufgenommen habe, und sagt dann Gott einfach in der Stille Dank dafür. Und dann werden wir gleich ein Lied singen.